wunderbare Augen. Oh, traumhaft. Und die Haare, die müsstet ihr mal sehen. Oh, wenn ihr sie kennen würdet, ihr würdet schwärmen. Oh, so weiche Haare und ihre Haut. Oh, wenn ich ihr über die Wange streichle. Oh, ich sage euch. Oh. Und wie sie sich verhält. Letztens in einem Gespräch, in einer Diskussion, mit einer solchen Leidenschaft, mit solcher Hingabe, dass sie sich eingesetzt hat. Oh, ich sage euch, ich bin geschmolzen, bin ich. So denkt Gott über dich. So denkt Gott über dich. Gott liebt dich von ganzem Herzen. Er tut es. Glaub es. Oh, sein Herz schmilzt vor Liebe vor dir. Oh. Gottes Liebe, die geht sogar noch weit über dem hinaus. Gottes Liebe ist so gigantisch. Wenn wir lieben, sagen wir ja, oh, ich liebe meine Frau, weil... Und dann fange ich an aufzuzählen. Gott sagt nicht, ich liebe dich, weil. Gott sagt, ich liebe dich, darum. Ich liebe dich, darum bist du wertvoll. Ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr. Eine Geschichte, die den allermeisten von euch bekannt ist. Mir ging es mal eine Zeit lang so, dass sie mir aus beiden Ohren heraushing. Ich hoffe, euch geht es nicht so. Eine Geschichte, in der die Liebe Gottes so brennend, so deutlich wird. Das Ganze fängt an, Lukas 15, die ersten Verse. Es nahten sich ihm, also Jesus war da, es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner, Sünder, um ihn zu hören. Jesus hatte irgendwas um sich, was sie angezogen hat. Wie Licht Fliegen in der Nacht anzieht. Bei uns zu Hause gab es, ich bin ja auf dem Bauernhof aufgewachsen und vor dem Bauernhof stand so eine riesige Laterne. Und wenn es dunkel war, die Laterne an war, da waren Hunderte, wenn nicht Tausende von kleinsten Fliegen um dieser Laterne herum. Die Laterne war glücklicherweise nicht so heiß, dass verbrutzelt sind, aber sie war hell, sie war so hell, dass die Fliegen da oben waren und nicht bei mir. Und diese Fliegen wurden angezogen. Und ja, ich weiß nicht, diese Zöllner und Sünder, die wurden irgendwie von Jesus angezogen. Da wo er aufgetreten ist, da war immer ein Schwarm von denen. Es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Die haben, glaube ich, was von dieser Liebe, von der ich gerade gesprochen habe, verstanden, gemerkt. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit denen. Oh Mann, der setzt sich an einen Tisch, wie kann der nur? Jesus nimmt die Sünder an, das ist ja eigentlich das größte Kompliment, das man Jesus machen konnte. Aber sie murrten, sie haben das anders gemeint. Murren kommt ja in der Bibel öfters vor. So ein klassisches Beispiel ist Israeliten auf dem Weg aus Ägypten raus, quer durch die Wüste durch. Und anstatt zu sagen, Herr, wir vertrauen dir, mal gucken, wo du uns hinführst, fangen sie an zu murren. Oh, die Fleischtöpfe von Ägypten, die waren so gut. Und jetzt haben wir nur Manna. Müsst ihr euch mal vorstellen, die werden übernatürlich versorgt. Der Brot aus der himmlischen Welt, etwas, was es sonst nie in der Wüste normalerweise nicht gibt, nämlich jede Menge Manna. Gott hat noch eins draufgesetzt, hat noch genug Wachteln vorbeigeschickt. Also so vogelartiges Getier. Genug zu essen. Und was sagen sie? Also dieses Manna-Zeugs da, das kann doch keiner mehr sehen. Gott versorgt sie jeden Tag neu. Und sie fangen an zu murren. Murren heißt, gegen Gottes gutes Handeln reden. Also Gott handelt gut, und sich da dagegen zu reden und zu sagen, das ist gar nicht gut, das, was du machst, Gott, das ist so unbrauchbar. Wir wollen wieder zurück nach Ägypten, das ist uns lieber. Das ist Murren. Gegen Gottes gutes Handeln angehen und reden. Die Pharisäer der damaligen Zeit, die Jesus sahen, die haben angefangen zu murren. Dieser nimmt die Sünde an, Gottes gutes Handeln, seine Liebe. Und er isst sogar noch mit denen, der setzt sich an einem Tisch und teilt das Hähnchen. Und was macht Jesus? Jesus fängt an, mit ihnen zu reden. Er wendet sich den Pharisäern zu. Und er fängt an, ein Gleichnis zu erzählen. Von den 100 Schafen, wovon eins verloren gegangen ist. Und der Hirte losgeht und das eine Schaf sucht. Ein Schaf. Und es findet, es auf seine Schulter nimmt und heimbringt. Und er sagt, so ist die Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Und er erzählt ein weiteres Gleichnis von den verlorenen Groschen. Da waren jetzt nicht mehr 100 und ein Schaf, sondern es waren 10 Groschen. Und einer ist verloren gegangen. Und die Frau, die das verloren hat, die sucht diesen Groschen. Die stellt den ganzen Hausrat auf den Kopf. Und in einer Ritze, in einer Spalte im Boden, da findet sie ihn. Und Jesus sagt, so sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Und dann fängt Jesus an, die Geschichte vom verlorenen Sohn zu erzählen. Und auch da geht es darum, und er sprach, ein Mensch hatte 2 Söhne. Er erzählt nicht die Geschichte vom einen verlorenen Sohn. Er erzählt die Geschichte von den 2 Söhnen. Wir erinnern uns, der Ursprung dieses Gesprächs kam daher, dass die Pharisäer gemurrt haben. Und jetzt erzählt er die Geschichte von den 2 Söhnen. Und er sprach, ein Mensch hatte 2 Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib Vater das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Das, was da so lapidarisch dasteht, das ist die größte Frechheit, die jemand machen kann. Ein Kind seinem Vater zu sagen, gib mir das Erbteil. In dem damaligen Rechtssystem hieß das, Vater, ich erkläre dich für tot, weil erst nach deinem Tod steht mir das Erbe zu. Ich will jetzt das Erbe. Teil das Erbe aus. Vater, du bist tot für mich. Boah, da steckt überhaupt keine Liebe drin. Jetzt kann man sich vielleicht ausmalen, vielleicht vorstellen, was da vorher in der Familie vielleicht gelaufen ist, bis ein Sohn zu dem Punkt kommt, Vater, ich erkläre dich für tot. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Zahl mir mein Teil aus, mein Erbe, für mich bist du tot. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Er hat es nicht weise angelegt, sondern hat gedacht, so, jetzt kann ich leben. Mensch, so viel Geld auf einmal. So ging es mir als junger Mensch auch, als ich mein erstes Gehalt als Auszubildender im Supermarkt gekriegt habe. Habe ich gedacht, wow, ich bin mir nicht mehr sicher, 300 Mark glaube ich damals. Habe gedacht, 300 Mark, 150 Euro heutzutage, so viel Geld. Wow. Das hat keinen halben Monat gereicht, das Geld. Und er brachte sein Geld durch mit Prassen. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land. Und er fing an zu darben. Auch das noch. Er hat nicht nur sein Geld verbraucht, es war nicht nur am Ende, sondern es kam auch noch zusätzlich eine Katastrophe, eine Hungersnot. Und er ging hin und hängte sich an einem Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen. Und niemand gab sie ihnen, gab sie ihm. Der wollte ganz gerne vielleicht selber sogar zugreifen. Aber er wusste, wenn ich zugreife, verliere ich sogar diesen Job. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot die Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Jetzt erinnert er sich plötzlich an seinen Vater, den er für tot erklärt hat. Wie viele Menschen heutzutage geht es vielleicht ähnlich, die Gott für tot erklärt haben. Vielleicht nicht bewusst, vielleicht nicht mit Worten, dass sie sagen, Gott ist für mich tot. Es gibt ja diese schöne Anekdote, dass mal an der Wand stand, jemand hatte da drauf geschmiert, Gott ist tot, Nietzsche. Einen Tag später stand drunter ein weiterer Satz. Keiner weiß, wer den Satz dahin geschrieben hat. Nietzsche ist inzwischen gestorben. Gott lebt. Er erinnert sich dran, den Vater, den ich für tot erklärt habe, den gibt's da noch. Viele Menschen, wenn sie in Schwierigkeiten kommen, fangen an, sich zu erinnern. Mensch, die christlichen Kirchen, vielleicht Leute aus ihrer Bekanntschaft, die erzählen immer von diesem Gott. Vielleicht kann dieser Gott mir wirklich auch helfen. Und er sagt, wie viele Tagelöhner hat mein Vater? Die Brot, die Fülle haben, sogar die Tagelöhner. Das war ja von der wirtschaftlichen Versorgung wirklich eine der untersten Schichten. Und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Den Satz muss man nochmal anders lesen. Und er, der Sohn, machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als der Sohn noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater. Der kommt da ganz am Horizont und der Vater, ich weiß nicht, ob der jeden Tag nach seinem Sohn ausgeguckt hat, ob der auf dem Dach stand und geguckt hat. Auf jeden Fall sieht ihn sein Vater und es jammerte ihn. Wenn ein Vater den Zustand seines Kindes sieht, wenn eine Mutter den Zustand ihres Kindes sieht, das vielleicht falsche Wege gegangen ist, aber jetzt heimkommt, das sind erstmal alle Vorwürfe vergessen. Es jammerte ihm, er hat Mitleid. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Das muss man sich mal vorstellen. Jesus erzählt ja die Geschichte eines Vaters, der anscheinend recht wohlhabend war. Damals waren wohlhabende Leute auch Volumen, also der hatte richtig Volumen. Und wenn er dann anfing zu rennen, dann hat die Erde gebebt unter ihm. Da hat die Fettmasse sich hoch und runter bewegt, da ging das richtig ab. Und der ist losgerannt, der hat seinen Sohn gesehen. Mein Sohn ist da, ich liebe ihn doch so sehr. Auch wenn er mich damals für tot erklärt hat, aber mein Sohn ist da. Und dem hat nichts mehr gehalten. Dem war egal, was die ganze Nachbarschaft über sein Rennen erzählt haben. Aber er wollte zu seinem Sohn hin. Ihn hat nichts aufgehalten. Und er küsste ihn. Und der Sohn sprach, merkt zwar, dass wie der Vater ihm entgegenkommt, aber er hat sich fest vorgenommen. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Weiter kommt er gar nicht. Er kann nichts von mach mich zu deinen Tagelöhner oder so. Der Vater unterbricht ihn und sagt, aber der Vater sprach zu seinen Knechten. Also der Sohn ist noch gar nicht fertig, wendet sich schon der Vater rum und sagt zu seinen Knechten, bringt schnell das allerbeste Gewand, das ihr findet. Bringt es her und zieht es ihm an. Und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Ein Gewand. Die Bibel redet davon, dass Jesus uns ein weißes Gewand gibt. Wir sind, Durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, sind wir reingewaschen von unserer Schuld. Vorhin in den Liedern im Gebet haben wir das gesagt. Gott, du bist für mich gestorben. Du hast mich erlöst. Du hast meine Sünde bezahlt. Ein neues Gewand. Und der Vater, der lässt nicht bei dem Gewand bleiben. Er gibt ihm einen Ring an den Finger. Das war jetzt nicht einfach irgend so ein Schmuckstück. Dieser Ring war ein Siegelring. Damit hat man den Siegelabdruck in den weichen Wachs gedrückt, wenn man eine Urkunde ausgestellt hat. Damit konnte man Verträge unterzeichnen. In dem Moment, wo der Sohn den Siegelring kriegt, bekommt er Vollmacht. Vollmacht über den restlichen Besitz des Vaters. Ein Teil hat er ja verhauen. Der Vater hätte genug zu sagen, nee, den Ring erstmal nicht. Der Vater gibt ihm den Ring. Und er gibt ihm Schuhe. Schuhe an seine Füße. Hier in Clausthal-Zellerfeld sind Schuhe weitgehend normal. Also ich habe noch keinen gesehen, der da draußen im Schnee barfuß rumläuft. Doch, gibt Leute, okay. die Schuhe sind in Israel ein Zeichen des freien Mannes. Die Schuhe, ein Sklave ging barfuß. Ein freier Mensch hat Schuhe an den Füßen. Und so hat der Sohn auch noch Schuhe gekriegt. Und er sagt, bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Der Sohn hatte den Vater für tot erklärt. Der Vater war gar nicht tot. Der Sohn war innerlich gestorben. Und der Vater sagt, mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Und jetzt kommen wir auf die Pharisäer zurück, die murrten. Und Jesus erzählt weiter, aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Es ist ja die Geschichte von den zwei verlorenen Söhnen. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld, und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen. Der wundert sich, wir haben doch gar keinen Feiertag, gar keinen Festtag, hä? Und er rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Der ist schmollend vorm Haus stehen geblieben. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Der Vater kommt raus und bittet, komm doch mit rein. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und damit trifft Jesus genau die Einstellung der Pharisäer. So viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Das wollen sie tun. Die Pharisäer waren ja nicht irgendwelche, heutzutage stufen wir sie oft ab in Richtung Heuchler. Die Pharisäer waren eigentlich die Elite der Frommen damals, der Gottgläubigen. Das waren die Besten, die die Menschheit hervorgebracht hat. Sie wollten Gottes Willen tun. Paulus, ein Paradebeispiel. Paulus wollte Gottes Willen tun, bevor er Christ wurde und Jesus erkannt hat, wollte er auch schon Gottes Willen tun. Und zwar mit ganzem Herzen. Er hat zur Partei der Pharisäer gehört. Und er wollte Gott mit ganzem Herzen nachfolgen. Und was hat er gemacht? Er hat in seinem Eifer die Christen verfolgt. Also, so viele Jahre diene ich dir. Und jetzt kommt ein unausgesprochenes, von den Pharisäern unausgesprochener Einwand, den Jesus Gestalt gibt. Jesus erzählt nämlich, dass er nicht nur sagt, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten, sondern der Vorwurf, der unausgesprochen im Raum steht. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das geschlachtete gemästete Kalb geschlachtet. Der Vorwurf, mir hast du nie was gegeben. Ich habe die ganze Zeit immer nur gedient. Und auch ihn versucht der Vater in Liebe zu erreichen. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Eine der gigantischen Aussagen der Bibel. Mein Sohn, alles, was dein, was mein ist auch dein. Alle Zeit diene ich dir. Gott sagt, mein Kind, alles, was mein ist, ist dein. Was gehört denn Gott? Gehören Gott die Stühle, auf denen wir sitzen? Wahrscheinlich. Auch wenn es juristisch irgendwo unserer Gemeinde, der Rechtsperson unserer Gemeinde gehört. Aber irgendwie haben wir das ja hier angeschafft zu Gottes Ehre. Gehört Gott das Gebäude hier? Das haben wir gemietet. Gehört Gott das? Gott gehört die ganze Welt. Er ist der Schöpfer, haben wir vorhin gesungen. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er ist der Schöpfer des ganzen Universums. Die, was weiß ich, Myriaden von Sonnen, die es da draußen gibt. Diese ganzen Planeten, diese Vielfalt. Diesen kleinen blauen Planet Erde mit den Menschen drauf. Diese Vielfalt an Pflanzen und Tieren, die wir noch gar nicht zu Ende gezählt haben. Alles, was mein ist, ist dein. Meine Frau hat mich am Anfang unserer Ehe öfters mal mit einem Satz verwirrt. Die hat öfters gesagt, wenn ich gesagt habe, oh, diesen Monat wird es finanziell wieder sehr eng, dann hat meine Frau gesagt, ist kein Problem, mein Papa hat so viel Geld, wie wir brauchen. Gott gehört alles Geld der Welt. Habe ich gedacht, ja. Und wie zahle ich jetzt davon die Rechnung? Alles, was mein ist, ist dein. Glauben wir das? Glauben wir das? Alles, was mein ist dein. Wenn du das glaubst, dann kannst du Wunder erleben, sage ich dir. Dann kannst du Wunder erleben, dass finanziell Sachen möglich werden, die total unmöglich erschienen. Dann kannst du, vor meinem inneren Auge steht immer dieses Beispiel aus Bolivien, was mir mal jemand erzählt hat, den ich kennengelernt habe. Die als Gemeinde hatten vor Gott aufs Herz gekriegt, es gibt dort eine Steilwand, also eine wirklich 90, also es ist wirklich so eine Steilwand. Und da sind in die Felswand hinein Gräber gemeißelt. Und wenn die Verwandten kommen, um die Gräber zu besuchen, dann kann man nicht einfach so zum Grab gehen, wie bei uns auf dem Friedhof, dass man drüber läuft und zum Grab hingeht, weil das ist ja eine Steilwand, da müsste man klettern. Und in Bolivien, eines der ärmsten Länder der Welt, gibt es sehr viele Kinder, die auf der Straße leben und die haben sich daraus ein Geschäft gemacht, die, wenn sie eine Kleinigkeit kriegen, sind sie bereit, Blumen oder Briefe oder sowas zu diesen Gräbern raufzuklettern. Ist eine ganz gefährliche Geschichte, weil wenn sie abstürzen, die haben keine Sicherung, das ist Free Climbing. Und diese Wand ist hoch. Und die Gemeinde hat aufs Herz gekriegt, das sind so viele Kinder. Wir wollen dafür sorgen, dass sie jeden Mittag eine warme Mahlzeit bekommen. Auch die Gemeinde ist ja mitten in einem der ärmsten Länder der Welt. Auch die Gemeinde hat eigentlich kein Geld. Wir würden uns wahrscheinlich erstmal im Ältestenkreis zusammensitzen und anfangen zu rechnen und zu schauen, was unser Budget hergibt. Und mal überlegen, was wir noch an Spenden, an Potenzial haben in der Gemeinde. Die sind hergegangen und haben gesagt, unser Vater, alles was sein ist, gehört auch uns. Und haben gesagt, wir gehen im Vertrauen los. Wir organisieren das Essen. Wir laden die Kinder dazu ein. Wir stellen uns mit einer heißen Mahlzeit jeden Mittag dahin. Und der Hammer ist, hat er erzählt, Gott hat dafür gesorgt, dass jeden Mittag, also dass immer genug Geld war, dass sie jeden Mittag wirklich eine heiße Mahlzeit für die Kinder bereithalten konnten. Sie wurden wirklich versorgt. Oh, oder wenn sie eine Gebetsveranstaltung, sie hatten den Eindruck, sie sollen in der größten Stadthalle eine Gebetsveranstaltung einberufen. Und sie haben sich überlegt, wie können wir das finanzieren? Aber sie haben gesagt, nein, alles, was unserem Vater gehört, gehört uns. Und sie haben es, die Stadt hatte ihnen das Gebäude zur Verfügung gestellt. Sie haben nichts dafür bezahlt. Das ist Wahnsinnsgeschichten. Alles, was mein ist, ist auch dein. Glaubst du das? Glaubst du das in deiner Lebenssituation? Ich weiß nicht, an welcher Stelle du kämpfst. Vielleicht kämpfst du auch mit den Finanzen, aber vielleicht kämpfst du mit Krankheit, vielleicht kämpfst du mit Zukunftsperspektiven. Wo soll es für dich hingehen? Vielleicht kämpfst du in deinen Beziehungen, mit deinen Kindern, mit deinen Eltern. Ich weiß es nicht. In deiner Ehe. So viele Jahre diene ich dir und du hast mir noch nie einen Bock gegeben. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist auch dein. Gott möchte, dass wir uns bedienen von seiner Fülle. Du solltest fröhlich sein und guten Mutes, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Jesus lässt am Ende die Geschichte offen. Er erzählt nicht, ob der ältere Sohn reingekommen ist, reingegangen ist, ob er die Einladung des Vaters gefolgt ist, ob das sein Herz erreicht hat, dass der Vater gesagt hat, alles, was mein ist, ist dein. Jesus lässt das offen. Dieses offene Ende gibt den Pharisäern, denen er die Geschichte erzählt, die Möglichkeit zu handeln, durch ihr Verhalten gegenüber diesen Zöllnern und Sündern, die ihr Verhalten nicht nur gegenüber den Zöllnern und Sündern, sondern gegenüber Gott, bietet ihnen jetzt die Chance, darauf zu reagieren. Das ist eine offene Botschaft. Eine offene Botschaft auch für uns. Gottes Liebe ist so unbeschreiblich groß. Alles, was mein ist, ist dein. Ich will erst mal beten. Jesus, Jesus. Jesus, wie leicht vergesse ich das? Wie leicht vergesse ich in meinem Laufen mit dir, in meinem Leben mit dir, dass du so viel bereithältst. Ich versuche, so viel aus eigener Kraft zu tun und stoße immer wieder an Grenzen. Aber du, dem kein Ding unmöglich ist, sagt, alles, was mein ist, ist dein. Jesus, ich komme neu zu dir. Ich komme zu dir, weil ich neue Kraft brauche. Ich komme zu dir, weil es Sachen in meinem Leben gibt, die ich nicht bewältigen kann. Bring Gott im Gebet, in der Stille, das, was du merkst, was dich beschäftigt. Bring Gott das, wo du Gottes Stimme heute Morgen hörst, alles, was mein ist, ist dein. Ich liebe dich.